Der Römerbrief hat eine sehr durchdachte Struktur. Denn der Apostel Paulus, er hat sehr gewissenhaft und auch geordnet die wesentlichen Themen des Evangeliums in diesem Brief zusammengetragen. In den ersten drei Kapiteln beschreibt er den Umfang der Sünde, dass der Mensch insgesamt verdorben ist und in Sünde, von der Sünde völlig übermannt, dass er die Herrlichkeit Gottes vertauscht hat. Und im zweiten Kapitel beschreibt er, dass auch die Juden, obwohl sie all die Erkenntnis haben, obwohl sie so viele Privilegien haben, dass auch sie tot in Sünde sind. Und dann kommt er im dritten Kapitel, nachdem er Gottes Urteil über all die Ungerechtigkeit der Menschen zusammenfasst, endet er mit einer Beschreibung von Christus als dem Ort der Vergebung für Sünden durch Glauben allein. Alle Menschen, die doch die Herrlichkeit ermangeln, die allesamt Sünder sind, Juden wie Griechen, sie haben nur eine Möglichkeit, Vergebung zu empfangen, und zwar in Christus. Er ist der Sühneort, den Gott hingestellt hat. Im vierten Kapitel erläutert er, dass dieses Evangelium auch durch das Alte Testament bestätigt wird, nämlich am Beispiel von Abraham. Das Gesetz und der alte Bund steht in keiner Weise entgegen dem Evangelium. Nicht die Werke rechtfertigen und konnten auch niemals rechtfertigen, sondern Sünder werden gerechtfertigt durch den Glauben an die verheißene Rettung Gottes, die dann in Christus erfüllt ist. Und das war zu allen Zeiten so. Und in Kapitel 5, was wir uns heute anschauen wollen, geht es nun um die Auswirkung des Evangeliums auf die Gerechtfertigten. Also auf die Sünder, die Christus erfasst haben, erkannt haben, die Vergebung und Gerechtigkeit empfangen in Christus. Was empfangen die Gläubigen, nachdem ihre Sünden durch Christus vergeben wurden und sie gerecht vor Gott stehen, nachdem sie als Kinder Gottes angenommen worden sind? Und hier lesen wir die ersten 5 Verse aus Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Im kleinen Katechismus hatten wir vor einigen Wochen bereits die grundlegenden Wohltaten betrachtet, die den wirksamen Berufenen in diesem Leben zuteil werden. Das sind nämlich die Rechtfertigung, die Kindschaft und die Heiligung. Und diese drei grundlegenden Wohltaten haben wir dann auch im Einzelnen betrachtet. Doch diese Wohltaten sind nicht die einzigen Wohltaten der Gläubigen im neuen Bund. Schon in der 33. Frage hieß es nämlich im letzten Absatz, im letzten Satz, und die vielfachen Wohltaten, die in diesem Leben damit verbunden sind oder daraus hervorgehen. Also diese drei Wohltaten, Rechtfertigung, Kindschaft und Heiligung, sie werden besonders hervorgehoben als grundlegende Wohltaten, weil sie absolut notwendig sind für die Rettung. Niemand kann ohne diese erlöst werden. Alle Gläubigen sind gerechtfertigt und als Kinder von Gott aufgenommen und sie werden geheiligt in diesem Leben. Ohne diese Wohltaten gibt es keine Rettung. Doch wir können nicht immer sagen, dass alle Gläubigen jede weitere der zahlreichen Wohltaten der Gnade genießen. Doch sie haben eigentlich die Möglichkeit und auch Grund genug dazu, ja, ein Anrecht auf die weiteren Wohltaten, denn Diese anderen Segnungen sind mit der Rechtfertigung und mit der Kindschaft und mit der Heiligung verbunden oder sie gehen direkt aus ihnen hervor. Aber es kann sein, dass ein Christ errettet wird, ohne dass er den vollen Umfang dieser Segnungen auch empfindet oder erlebt. Und diese werden in der 37. Frage im Katechismus wie folgt zusammengefasst. Welche Wohltaten sind in diesem Leben mit der Rechtfertigung, Kindschaft und Heiligung verbunden oder gehen daraus hervor? Und die Antwort lautet, die Wohltaten, die in diesem Leben mit der Rechtfertigung, Kindschaft und Heiligung verbunden sind oder daraus hervorgehen, sind die Gewissheit der Liebe Gottes, der Friede des Gewissens, die Freude im Heiligen Geist, das Wachstum in der Gnade und das Beharren darin bis zum Ende. Erstens, Gewissheit der Liebe Gottes. Ein Christ, der sich der Liebe Gottes bewusst ist, erfährt daraus großen Segen, einen großen Trost und eine Stärkung im Leben. Es ist eine Wohltat, zu wissen, Gott liebt mich. Wir haben in Römer 5 gelesen, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nun, was ist die Gewissheit der Liebe Gottes? Wir müssen zunächst einmal zwei verschiedene Arten der Gewissheit unterscheiden. Es gibt eine objektive Gewissheit der Liebe Gottes und eine subjektive Gewissheit der Liebe Gottes. Die objektive Gewissheit ist die Treue Gottes, mit der er die Heiligen in besonderer und rettender Weise liebt. Es ist absolut gewiss, dass er jeden, den er zum Heil bestimmt hat, den er erlebt hat, erwählt hat, dass er sie liebt. Mit einer unendenden Liebe. Diese Gewissheit liegt im Wesen Gottes. Denn wenn er erwählt hat zur Liebe, den wird er halten in Liebe. Und diese Liebe Gottes, sie wird niemals weniger, sie bricht nicht ab. Und deswegen ist dort eine unerschütterliche Gewissheit aufgrund der Treue Gottes. Die subjektive Gewissheit ist aber das Empfinden des Gotteskindes von dieser treuen Liebe Gottes. Und dieses Bewusstsein der Liebe Gottes kann im Leben eines Christen schwanken. So wie das bekannte Beispiel, dass es auch, wenn es Nacht ist und es dunkel ist auf der Erde, die Sonne nicht aufgehört hat zu existieren. Auch wenn wir die Sonne nicht sehen, so wissen wir doch, es gibt sie. Und nur weil wir auf die Schattenseite uns gedreht haben und diese Sonne nicht so empfinden, nicht diese warmen Strahlen auf unserer Haut, wie heute Nachmittag zu erleben. Dennoch ist sie da. Es ist eine Gewissheit, die Sonne ist da. Aber es ist etwas anderes, ob wir sie auch fühlen. Und so ist es mit der Liebe Gottes. Auf der einen Seite gibt es die große Gewissheit, wenn der Herr einmal seine rettende Liebe jemandem zuteil geworden hat lassen, dann wird er nicht davon ablassen. Eine Gewissheit. Aber vielleicht kennt ihr das selber in eurem Leben. Diese Liebe zu fühlen. Sich dieser Liebe selbst bewusst und gewiss zu sein, ist manchmal ja wie so ein Tag und Schatten. Manchmal ziehen sich Wolken davor und wir empfinden die Liebe Gottes nicht in gleicher Weise. Nun, inwiefern ist diese Gewissheit der Liebe denn verbunden mit den grundlegenden Wohltaten? Hier im Katechismus heißt es, sie gehen alle daraus hervor. Oder in Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir. Nun, die Lehre der Rechtfertigung, sie lehrt uns, dass all das, was die Liebe Gottes hemmte, überwunden ist. Nun, wir wissen, aus uns selbst haben wir nichts, womit wir Gottes Liebe anreizen konnten. Aber wir hatten genug, um seine Liebe zu hemmen, um seine Liebe zu verhindern. Ja, da gab es nichts in unserem Leben, was überhaupt irgendwie seine Liebe verdient hätte, sondern ganz im Gegenteil, wir haben dafür gesorgt, dass er zu Recht zornig ist auf uns. Aber genau diese Sünde, die Gott hasst, die seiner Liebe entgegensteht, die wurde in der Rechtfertigung abgetragen, weil sie auf Christus geladen wurde und wir haben seine Gerechtigkeit empfangen. Das heißt, wir dürfen uns der Liebe Gottes gewiss sein durch die Lehre der Rechtfertigung, weil all das, was den Zorn Gottes hervorruft und seine Liebe hemmt, durch die Rechtfertigung abgenommen ist. Und die Kindschaft, dass Gott uns angenommen hat als Kinder, es lehrt uns etwas von dem Wesen der Liebe. Nun, dieses Bild ist so stark, nämlich, dass Gott Sünder nicht nur gerecht spricht und freilässt, sondern aufnimmt in seine Familie. Das bedeutet, dass es ist etwas anderes, wenn jemand als ein Arbeiter aufgenommen wird. Er kriegt einen Arbeitsvertrag und sagt, okay, hier, 3-Jahres-Vertrag, solange du deine Leistung machst, bist du hier willkommen. Sobald du aber ein paar Krankheitstage zu viel hast, kannst du wieder gehen. Aber dieses Bild der Aufnahme als Söhne und Töchter Gottes, es zeigt uns das Wesen, dass der Herr liebt wie ein Vater und dass es eine bleibende Verbindung ist und dass Gott sich selbst diese Verantwortung, ja sogar die Verpflichtung eines Vaters auf sich nimmt, um für seine Kinder zu sorgen. Wir können uns also aufgrund auch dieser Aufnahme, Annahme als Kinder der Liebe Gottes gewiss sein, weil er sich als unser Vater erklärt hat. Und dann die Heiligung. Warum fördert die Heiligung die Gewissheit der Liebe Gottes? Wir wissen doch, dass wir nicht durch unsere Heiligung die Liebe Gottes überhaupt erst schaffen können oder bewirken können. Aber in einem anderen Sinne ist es richtig. Gott liebt uns darin, dass er uns formt und erzieht. Dass er uns nicht so lässt, wie wir waren. Wenn Gott also durch seinen Geist an uns wirkt, in Heiligkeit, dann dürfen wir uns daran erinnern, oh, dann muss Gott mich lieben. Die Bibel sagt, diejenigen, die er einfach in ihren Sünden belässt, die einfach nach ihren sündigen Wegen gehen können. Und Gott ruft sie nicht zur Umkehr. Gott erzieht sie nicht. Gott züchtigt sie nicht. Nun, die haben keinen Grund zu glauben, dass Gott sie liebt. Sie sind wie Bastarde, heißt es in Hebräer. Aber diejenigen, die Gott liebt, die heiligt er. Wenn wir also sehen, oh, Gott heiligt mich durch seinen Geist, dann darf ich darauf schließen, oh, dann muss er mich auch lieben. Mein Vater sagte einst, als er ein kleines Kind war, dass er sich mit Schulkameraden getroffen hat. Und sie alle sagten dann irgendwann, ah, ich muss um 18 Uhr zu Hause sein, ich muss um 18.30 Uhr zu Hause sein, ich muss um 19 Uhr zu Hause sein. Nur mein Vater hat keine Uhrzeit mitbekommen. Seine Eltern hatten ihm nicht gesagt, wann er zu Hause sein muss. Also log er und sagte, oh ja, ich muss auch um 19 Uhr zu Hause sein. Weil er merkte, ich wünsche mir Eltern, die mich in der Weise lieben, dass sie sagen, ich will, dass du zu Hause bist. Und so ist es mit Gott. Wenn er uns heiligt und erzieht und Grenzen aufzeigt, so können wir darin gewiss sein, dann muss er uns schätzen, dann muss er uns lieben, dann muss er sich um uns sorgen. Aber was ist, wenn diese Gewissheit der Liebe Gottes nicht da ist? Wenn ich sie nicht fühle? Ich kann vielleicht glauben, dass ich gerechtfertigt worden bin, dass meine Schuld abgetragen ist, dass ich sogar eigentlich diesen Stand als Kinder Gottes habe, als Kind Gottes habe, dass ich aufgenommen bin in seiner Familie, dass ich sehe auch, dass etwas in meinem Leben sich verändert, aber ich fühle überhaupt nichts von der Nähe Gottes, von seiner Zuwendung, von davon, dass er mich liebt. Ich sehe noch so vieles, was in meinem Leben mangelt. Und ich denke, wie könnte Gott mich je lieben? Wie kann diese Liebe gestärkt werden, wenn ich sie nicht fühle? Nun, in unserem Text heißt es, wie kommt die Liebe Gottes in unser Herz? Wie können wir bewusst sein, dass Gott uns liebt? Hier heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Okay, es ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er uns der Liebe Gottes versichert. Das heißt, welche Mittel gebraucht der Heilige Geist, um uns von der Liebe Gottes zu überzeugen? Er gebraucht das Wort Gottes, damit die Liebe Gottes, auch die Gewissheit der Liebe Gottes, in unsere Herzen ausgegossen wird, müssen wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Und das Wort Gottes, das er eingegeben hat, lesen und erforschen. Der Heilige Geist, er erleuchtet die Schrift, sodass wir sehen, darin besteht die Liebe Gottes. So sieht die Liebe Gottes aus. Ja, die Liebe Gottes gilt allen, die er gerechtfertigt hat, die er angenommen hat als seine Kinder, die er heiligt. Und so können wir durch das Studium der Schrift uns der Liebe Gottes gewiss werden, aufgrund dessen, was Gott selbst sagt und über sich offenbart. Oder auch in besonderer Weise durch die Verheißungen, das, was er verspricht, das, was er uns in seinem Wort zuspricht. Aber vor allem führt uns der Heilige Geist darauf, auf Christus zu sehen. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und die Bibel spricht wieder und wieder davon, dass Christus das größte Zeichen, die größte Gewissheit der Liebe Gottes ist. Und wenn wir verstehen, inwiefern die Liebe Gottes eine Gewissheit erreicht hat, eben gerade durch das Kreuz, durch ein stellvertretendes Sühneopfer in Christus, dann kann auch das Empfinden der Liebe Gottes wachsen. Hier heißt es in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jetzt hört einmal, viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Schaut doch mal an das Kreuz. Daran hat er seine Liebe gezeigt, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr jetzt? Da wir gerechtfertigt worden sind. Wir haben keinen Grund mehr daran zu zweifeln, dass Gott uns liebt, auch wenn wir kein vollkommenes Leben führen. Er hat uns doch schon geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch völlig tot in unseren Übertretungen waren. Viel mehr nun, da wir in Christus sind, schenkt er uns seine Liebe. Wir dürfen uns dessen gewiss sein. Das Werk Christi, es stärkt und festigt unsere Gewissheit. Und dann auch die Betrachtung, wie Gott wirkt in uns und in der Welt. Der Heilige Geist, er kann uns auch die Augen öffnen, dass wir sehen, wie der Herr auf Gebet Erhörung schenkt, wie er antwortet. Wie wir merken, der Herr ist bei mir. Er schenkt mir so viel Gnade. Ich habe für etwas gebeten und er hat es mir in so einer Barmherzigkeit geschenkt. Oder wir sehen, wie er Umstände verändert. Oder wie er auch unsere Gesinnung, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Pläne und Ziele, unser Denken verändert. Und wir werden darin immer gewisser. Dann muss Gott mich lieben. Nicht, weil ich liebenswürdig bin, nicht, weil ich liebenswert bin. Aber er zeigt mir seine Liebe und die will ich nicht verachten. Zuletzt spricht auch die Bibel von einem inneren Zeugnis des Geistes, dass wir Gottes Kinder sind. Also dadurch, dass wir, selbst wenn wir uns schwach fühlen, vielleicht habt ihr das schon einmal erlebt, ihr hattet einen schlechten Tag und so viele Dinge, die euch durch den Kopf gehen und ihr nehmt euch am Abend ein wenig Ruhe und ihr lest in der Schrift und ihr habt Zeit im Gebet und ihr erwartet eigentlich gar nicht viel. Denn euer Herz wirkt kalt und irgendwie fiel euch schon die letzten Wochen das Gebet immer schwer. Und auf einmal leuchtet euch etwas in der Schrift auf und auf einmal ist eure Zunge wie gelöst und ihr könnt frei beten. Und plötzlich merkt ihr, wie eine Nähe Gottes, eine Gemeinschaft und der Geist Gottes, der in euch bestätigt, siehst du, du bist Gottes Kind. Du hast Zugang zu ihm. Er gibt Acht auf dich. Gewissheit der Liebe Gottes ist eine Wohltat, die aus der Rechtfertigung der Annahme zur Kindschaft und der Heiligung hervorgeht. Und zweitens, der Friede des Gewissens. Hier lesen wir in Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Was ist der Friede des Gewissens? Es ist eine gesegnete Ruhe, ein innerer Trost durch die Reinigung des Gewissens von Schuld, von unserer Schuld vor dem Herrn. Das Bewusstsein, dass Gott alle Sünden vergeben hat und dass das Gewissen uns nicht mehr anklagt, dass wir das Zorngericht nicht mehr fürchten müssen, so dass wir uns wie Adam vor Gott verstecken müssten, sondern dass wir diesen Frieden haben, dass all unsere Sünde getilgt wurde und wir darum versöhnt sind mit Gott und freien Zugang haben. Auch wenn die Begnadigung eines Übeltäters vor Gericht vielleicht schon besiegelt ist und er vor der Strafe bewahrt wird. Der Richter hat das Urteil schon beschlossen und es mit dem Staatsanwalt abgeklärt. Aber der Übeltäter, er kann keinen Frieden haben, bis er dies nicht auch erfährt. Bis ihm dies nicht mitgeteilt wird. Und bis er glaubt, dass das tatsächlich das Urteil ist. Ein beunruhigtes Gewissen ist voller Furcht, voller schrecklicher Vorahnungen, voller Rastlosigkeit. Doch wer Friede des Gewissens hat, der findet Ruhe und Trost und Zuversicht in seiner Beziehung zu Gott. Keine Angst mehr vor dem Zorn. Keine Furcht mehr, dass Gott sich doch auf einmal abwendet und zu unserem Feind wird. Nicht mehr dieses Empfinden, oh, wenn ich anklopfe, wird er doch nur sagen, hier ist kein Raum für dich. Friede des Gewissens. Nun, wie ist der Friede des Gewissens verbunden mit den grundlegenden Wohltaten? Durch die Rechtfertigung haben wir überhaupt die Grundlage, dass wir ein gereinigtes Gewissen von der Schuld der Sünde haben können. Ohne die Rechtfertigungslehre hätten wir keinen Anlass für ein gereinigtes Gewissen. Es gibt welche, die haben ihr Gewissen so sehr abgestumpft, dass sie nicht mehr empfinden, wie zornig Gott mit ihnen ist. Aber ohne die Rechtfertigungslehre aus Gnade durch Glauben in Christus gibt es kein wirklich reines Gewissen. Aber der Friede ist nicht auf der Grundlage unserer eigenen Werke, unserer eigenen Leistung, wie so viele versuchen, sich einen Frieden aufzubauen, sich einen Frieden aufzublasen durch das, was sie selbst wirken, durch das, was sie selbst leisten, durch das, was sie meinen, vor Gott zu verdienen. Aber die Rechtfertigung ist die einzige Grundlage, die Bestand hat für ein gereinigtes Gewissen und so somit auch für Frieden mit Gott. Und durch die Kindschaft, durch die Annahme als Kind Gottes, haben wir diesen Frieden der Beziehung. Dadurch, dass Gott uns als Kinder aufnimmt, hat er uns nicht nur für frei erklärt, sondern er ruft uns auf zur Gemeinschaft mit ihm. Es ist etwas anderes, wenn ich einem Dieb, der mir meine Brieftasche geklaut hat, sage, okay, du wurdest erwischt, du musst mir das Geld zurückzahlen, ich werde dich nicht anklagen, aber ich will dich nie wiedersehen. Komm mir nie wieder unter die Augen. Oder wenn ich sage, du hast mich beklaut. Ich habe dich erwischt. Komm mit mir nach Hause. Ich will dich kennenlernen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Dadurch, dass Gott uns nicht nur gerecht spricht, sondern in seine Familie aufnimmt, ruft er uns in die Gemeinschaft mit ihm und sagt, wir haben Frieden, hier ist Versöhnung, hat Versöhnung stattgefunden, komm zu mir. All das, was du getan hast, es muss unsere Beziehung nicht mehr trüben. Und damit haben wir Zugang zum Vater. Zutritt, ja, die Bibel schreibt davon, dass wir Freimut haben, zum Thron der Gnade hinzuzutreten. Das ist der Friede des Gewissens. Oh, wir wissen, alles ist bereinigt. Ja, wir sind sogar aufgerufen, zu Gott und zu unserem Vater zu kommen. Und durch die Heiligung wird auch diese Frieden des Gewissens ist der Friede des Gewissens verbunden. Denn die Heiligung, dadurch, dass Gott in uns wirkt durch seinen Geist, ist die Bestätigung der Wahrheit, dass er in Gnade wirkt. Dass die Rechtfertigung und dass die Annahme zur Kindschaft tatsächlich nicht eine Einbildung ist, nicht nur irgendeine Theorie, die wir dachten, ach ja, ist in Ordnung, sondern die Heiligung ist die Bestätigung dessen, dass Gott tatsächlich auch unseren Stand verändert hat, indem er anfängt, auch unseren Zustand zu verändern, wissen wir, dann hat er uns gerechtfertigt, dann hat er uns aufgenommen als Kinder. Dann kann unser Gewissen gereinigt sein. Und was ist denn, wenn ich diesen Frieden nicht habe? Wenn ich diesen Frieden des Gewissens nicht spüre? Wenn ich doch immer wieder geplagt bin von Ängsten? Ist es wirklich so? Kann ich zu Gott nahen? Ist er nicht unglaublich zornig und ärgerlich mit mir, weil ich doch immer noch so viele Dinge verkehrt mache? Kann ich überhaupt wagen, zu ihm zu beten? Kennt ihr das, wenn ihr gesündigt habt und ihr seid selbst betrübt und erschüttert, dass euch das passiert ist? Und ihr dachtet, ich dachte, ich wäre schon weiter. Ich dachte, ich hätte diese Sünde hinter mir gelassen. Ich dachte, ich wäre stark genug, dagegen anzukämpfen. Und jetzt bin ich wiedergefallen und ich fühle mich so dreckig und schmutzig. Und einer der ersten Gedanken ist, so kann ich Gott nicht nahen. Oh, ich traue mich nicht in seine Gegenwart. Er muss furchtbar zornig sein mit mir. Ich habe es nicht verdient. Wir haben ein beflecktes Gewissen. Nun, die Bibel lehrt uns, die Lösung ist nicht, versteck dich vor Gott, wie Adam, sondern glaube an die reinigende Kraft des Blutes Christi. Christus hat sein Blut gegeben, sein Leben gegeben. Und in seinem Blut haben wir die Erlösung der Sünden. Er wäscht uns rein. Und in seinem Wort spricht er uns zu, Friede dir, Friede euch, den Nahen und den Fernen. Jeder, der sich zu Gott wendet, der seine Sünden bekennt, dem spricht Gott in seinem Wort Frieden zu. Nicht einen falschen Frieden, wie zur Zeit Jeremias, die ihren Frieden setzten auf politische Umstände oder auf die Kraft von Gebäuden. Wo Jeremia sagt, sie sprechen Friede, Friede, aber da ist kein Friede. Aber da, wo ein zerbrochenes Herz ist, wo jemand sich zu Gott wendet und sagt, bitte vergib mir, da spricht Gott seinen Frieden hinein. Einen Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Aber um diesen Frieden des Gewissens zu wahren, sollen wir auch dafür Sorge tragen, unser Gewissen reinzuhalten. Das heißt, den Geist nicht zu betrüben, nicht in Sünden zu leben und so zu tun, als würde es keine Konsequenzen haben. Viele Christen berauben sich selbst des Friedens, weil sie beständig ihr Gewissen übertreten. In Apostelgeschichte 24, Vers 16 heißt es, darum übe ich mich auch, Paulus selbst sagt das, Paulus, darum übe ich mich auch alle Zeit, ein Gewissen ohne Anstoß zu haben, vor Gott und den Menschen. Ja, wir müssen uns darin üben. Dieser Friede des Gewissens ist nicht immer gleichbleibend. Vielleicht nicht immer, sind wir uns nicht immer gleich bewusst oder haben nicht immer dieses gleiche Empfinden dieses Friedens. Aber Paulus sagt, eine Sache tue ich. Ich übe mich darin, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und vor den Menschen. Und wie schon erwähnt, wir sollen um Vergebung bitten. Christus hat sein Leben gegeben, um Gewissen zu reinigen. In dem wunderbaren Bußpsalm von David, in Psalm 51, da heißt es, entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Das ist nicht nur etwas, was wir am Anfang des Glaubenslebens tun sollten, sondern immer wieder, damit wir den Frieden des Gewissens bewahren. Und drittens, die dritte Wohltat, von der hier gesprochen wird, heißt Freude im Heiligen Geist. Hier in unserem Text in Römer 5 heißt es, und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Mit Rühmen meint der Apostel in unserem Text kein stolzes Prahlen, keine Angeberei, sondern eine herzliche Freude an geistlichen Dingen, die Gläubigen fröhlich hochhalten. Eine Freude an dem, was Gott gibt. Und er sagt, ich rühme das. Ich rühme mich dafür, dass Gott dies in meinem Leben bewirkt. Und was ist die Freude im Heiligen Geist? Es ist kein unkontrolliertes Lachen, wie in manchen charismatischen Szenen behauptet wird, sondern ein feierliches Gefallen, eine Lust, ein Vergnügen, die aus dem Genuss eines geistlichen Segens oder der Hoffnung einer Segnung stammt. Christen empfinden diese Freude im Heiligen Geist, wenn der Geist ihnen eine wachsende Freude an Gott schenkt, an der Gnade, die in Christus geoffenbart ist. Das, was uns vorher so völlig gleichgültig war, woran wir überhaupt keine Freude empfinden konnten. Unsere Freude waren auf ganz andere irdische Dinge gesetzt. Und plötzlich wirkt Gott eine Freude im Heiligen Geist an den Dingen, die Gott wirkt. Ja, an Gott selbst, wer er ist. Und es ist auch verbunden mit einer Vorfreude, der Hoffnung auf das, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat. Hier heißt es, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir freuen uns jetzt schon auf das, was Gott uns verheißt. Wir haben jetzt einen Vorgeschmack. Wir freuen uns an allem Vorgeschmack. Wir freuen uns an der Gemeinschaft der Heiligen. Warum? Es ist ein Vorgeschmack auf die Gemeinschaft des Himmels. Wir freuen uns daran, an der Erkenntnis aus seinem Wort. Warum? Es ist ein Vorgeschmack an der Erkenntnis, wenn wir Christus sehen werden, wie er ist und ihm gleichgestaltet werden. Wir freuen uns, wenn der Geist wirkt und verändert. Denn es ist ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit, wo alle Sünde vergangen ist. Nun, wie ist die Freude im Heiligen Geist verbunden zu den grundlegenden Wohltaten? In der Bibel heißt es, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und von Natur aus hat kein Mensch Gefallen an Gott, denn er ist der Richter der Sünden. Doch durch die Rechtfertigung sind wir versöhnt mit Gott Und Gott selbst wird zum Objekt unserer größten Freude, unserer größten Zuversicht, unseres größten Trostes. Die Freude am Herrn wird unsere Stärke, unsere Zuflucht. Und er hat uns als Kinder angenommen. Diese Freude wird verstärkt durch die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Und dass wir erleben, wie der Vater seine Kinder segnet, um sie zu erfreuen. Wir kennen das, jede Aufmerksamkeit unserer Eltern, jedes unerwartete Geschenk, wenn der Vater auf Reisen war und er kommt wieder und er bringt eine kleine Aufmerksamkeit mit. Oder man ist in Not und man erlebt, wie der Vater hilft. Oh, das weckt die Freude an dieser Gemeinschaft. Und so ist es auch, durch die Kindschaft dürfen wir die vielen Segnungen Gottes erfahren. Nicht als ein Handel, nicht als ein Tauschgeschäft, sondern einfach als eine dankbare Freude. Gott erfreut uns. Und die Heiligung. Durch die Heiligung haben wir eine Gesinnungsänderung. Das heißt, dass wir lernen, die Sünde zu hassen und das Gute zu lieben. Dass wir überhaupt lernen, Freude zu haben an den guten Dingen. Und darum auch, dass das Gute, das der Herr in uns wirkt, erfreut uns erst durch die Heiligung. Dass wir lernen, das zu lieben, was gut ist. Mir fällt es oftmals auf, wenn wir Lieder singen. Und ich merke, wie auch heute hier im Abendgottesdienst, solch eine Freude, die aufströmt, wenn wir mit Kraft diese Lieder singen. Warum? Nun, es gibt viele Leute, die freuen sich, wenn sie singen. Und es liegt an einer besonderen Melodie, an einer besonderen Atmosphäre, den Leuten, die um einen herum tanzen oder sonst wie. Aber haben wir gelernt, uns wirklich zu freuen, Freude zu empfinden aufgrund der Wahrheit, die wir singen, aufgrund der Theologie, die in diesen Liedern steckt, wo wir denken, oh ja, all das, was Schönes auf dieser Erde, es ist doch nichts im Vergleich zu dem heilen Christus. Und wenn uns das unser Herz weckt und wenn das unser Herz erhebt, oh, diese Freude, sie ist unvergleichlich. Aber sie kommt aus einer Heiligung heraus. Wir können uns alle an gewissen Rhythmen, an bestimmten Liedern erfreuen, einfach nur aufgrund unserer natürlichen Verfassung. Aber sich zu freuen an der Wahrheit, an der theologischen Wahrheit, die in so manchen alten Liedern drin steckt, es braucht ein Wirken Gottes. Was ist denn, wenn unsere Freude verloren ist? Unsere Freude im Heiligen Geist. Wenn wir zwar Freude haben können an allen möglichen Dingen, aber irgendwie nicht mehr an diesen geistlichen Dingen. Wenn das trübe geworden ist, wenn unser Herz kalt geworden ist. Nun, manchmal ist es so, dass wir trauern aufgrund der Konsequenzen der Sünde, weil wir ein sündiges Leben führen und plötzlich wird auch all unsere Freude erstickt. Ich erinnere mich von einer Zeit, in der ich eine Sünde, von der ich wusste, ich gehe hier falsche Kompromisse ein. Ich gehe hier in einer Weise, die nicht wirklich rein ist. Und plötzlich habe ich gemerkt, es erstickt all meine Freude an den geistlichen Dingen. Oder manchmal sind es auch äußere Dinge. Leid, Bedrängnisse. Der Tod einer geliebten Person, eine Krankheit, Schmerz. Aber Paulus sagt, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass sie Ausharren bewirkt. Die richtige Erkenntnis dieses Lebens und der Ewigkeit, sie fördern die Freude. Ich kann mich nicht freuen, wenn ich Schmerzen habe. Aber wenn ich lerne, dass Gott selbst in diesen Schmerzen etwas Gutes bewirkt und etwas Gutes für mich im Sinne hat, dann kann ich mich freuen an dem, was der Herr daraus macht, auch wenn die Umstände traurig sind. Oder wenn ich lerne, auch durch so manche falsche Wege, dass der Herr mich zur Buße führt und mich wieder aufnimmt, wie der Vater den verlorenen Sohn, und die Freude groß ist. In Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Nun, wir dürfen sogar Gott bitten um Freude. Noch einmal aus Psalm 51. Lasst mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Gott hat mich zerschlagen. Ich habe in Sünde gelebt. Gott hat mich zur Buße geführt. Er hat mich schmerzlich wissen lassen, dass ich auf einem falschen Weg bin. Aber was heißt es hier? Lass du mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine jauchzen. Auch die Freude kommt von Herrn. Die erneuerte Freude. Und in Vers 14 da sagt David, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Ihr Lieben, vielleicht sollten wir das häufiger beten. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Lass mich wieder neu mich daran erinnern. In dem Moment, wo ich gelernt habe, was Rechtfertigung bedeutet und dass ich angenommen bin als ein Kind Gottes und dass Gott in mir etwas verändert und heiligt zu seinem Wohlgefallen. Und noch ein letztes, Wachstum und Beharren in der Gnade. In Römer 5 heißt es, das Ausharren aber wirkt Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nichts zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Trotz schwankender Empfindungen, trotz unterschiedlicher Phasen, wie bewusst uns die Liebe Gottes ist und der Frieden des Gewissens und die Freude im Heiligen Geist, so ist es eine große Wohltat, dass jeder, der gerechtfertigt ist, als Kind angenommen ist, geheiligt wird und in dieser Gnade wachsen kann. Und ja, all diese Dinge, das Bewusstsein der Liebe Gottes und diesen Frieden, der uns in seine Gemeinschaft ruft und die Freude an dem, was Gott wirkt, es lässt uns wachsen in der Gnade. Es ist nicht diese Empfindungen, sie sind nicht notwendig zum Heil, aber sie sind dienlich, ein geheiligtes Leben zu führen. Sie sind dienlich und nützlich, Gott Ehre zu geben in diesem Leben. Es gibt vielleicht Neubekehrte, die Schrift noch nicht gründlich genug kennen und darum in ihren Emotionen, in ihren Gefühlen hin und her schwanken. Denn plötzlich dieses Hochgefühl, diese besonderen Emotionen, gerade zu ihrer Bekehrung, sie ebben irgendwann ab und man denkt, oh, was ist jetzt passiert? War das doch vielleicht alles nicht echt? Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Ja, manchmal müssen wir eifrig uns darum bemühen, uns dessen gewiss zu werden, damit wir nicht straucheln, damit wir nicht kraftlos werden. Oder wie schon erwähnt, es gibt Christen, die aufgrund von schweren Umständen oder auch eigener Sünden die Gewissheit von Gottes Liebe und den Frieden des Gewissens und die Freude im Heiligen Geist für eine Zeit verlieren oder stark abgeschwächt werden. In Psalm 43, Vers 2 heißt es, denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verworfen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Kennt ihr nicht solche Phasen? Eigentlich bist du der Gott meiner Zuflucht, aber ich erlebe gerade überhaupt nichts davon. Ich bin traurig, ich bin bedrückt, ich fühle mich verlassen. Oder Psalm 77, Abvers 10. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Hat er seine Einstellung, seine Haltung mir gegenüber verändert? Aber die Schrift, sie lehrt uns, auch wenn unsere Empfindungen schwanken, wir können damit zu Gott kommen. Und wir können gerade auch in solchen Phasen wachsen in der Gnade. Und es wird bestätigt, der Herr lässt die Seinen nicht. Ein Vers später, in Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Ja, Gott muss Licht und Wahrheit geben. Psalm 77, 14. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Plötzlich, wenn wir über Gott nachsinnen, wenn wir ihn suchen, wenn der Heilige Geist uns neu offenbart, wer Gott ist und was er tut, oh, dann können wir auch diese Wohltaten erleben. Die Gewissheit seiner Liebe. Den Frieden des Gewissens. Und die Freude im Heiligen Geist. Der Verlust von gefühlter Freude oder Frieden bedeutet nicht den Verlust des Heils, aber es macht unser Leben schwerer. Es schwächt unseren Dienst. Es hindert unser Zeugnis. Aber aus der einmaligen Rechtfertigung und der Kindschaft und der fortwährenden Heiligung folgt die objektive Tatsache, dass der Herr sein Werk zu Ende bringt. Und dafür sorgt, dass die Gläubigen zunehmen, in der Gnade und im Glauben bewahrt werden, dass sie ausharren, selbst durch Bedrängnisse und durch Zeiten der Not hindurch. Und darum, es ist eine Wohltat. Es sind Wohltaten, nach denen wir eifern sollten, nach denen wir suchen sollten, die wir fördern sollten, die wir aufbauen sollten. Es macht unser Leben im Glauben gesund und kräftig, aber es hilft uns auch, sorgfältig und geheiligt im Leben zu sein, weil es sind kostbare Schätze. Wenn jemand allein und mittellos unterwegs ist, macht er sich nicht viele Gedanken. Er kann sich irgendwo hinlegen und er weiß, mir kann nichts geklaut werden, ich habe nichts. Aber jemand, der kostbare Dinge mit sich trägt, der kostbares Gepäck mit sich hat, oh, der wird sorgsam wandeln. Der wird genau darauf achten, wo legt er sich hin und wo steht er auf. Welchen Weg geht er? Und so sollten wir auch sein. Wir haben kostbare Wohltaten vom Herrn bekommen. Und um diese zu halten und zu fördern, lasst uns sorgfältig leben und dem Herrn um seine Hilfe bitten. Amen.